Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Santa.
Ibims 1 Dennis.
Ich bin Andy.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen zu Episode Nummer 38, einem kleinen Weihnachtsspezial von eurem Lieblingspodcast beim Imperator, nichts Neues. Ja, ich bin froh, dass wir heute alle von zu Hause aus aufnehmen, dadurch haben wir getrennte Tonspuren und ihr müsst nicht dieses überlagernde Kichern von allen Seiten ertragen, sondern ich kann das ganz bequem rausschneiden. Ja.
Aber damit hat unser Podcast Doppelwumms.
Nice. Wir sind heute zu viert. Dennis ist direkt aus Westdeutschland dazugeschaltet, hier im Funkstudio Bonn.
Glückwunsch dazu.
Ja, Grabowski und Santa sitzen beide in Santas fulminanter Xenos Lusthöhle und Andy sendet vom norddeutschen Außenposten. Hallo.
Von der Kleppner-Schanze.
Genau. Ja, wie sieht's aus bei euch? Hobby Progress, ja oder nein, beim Weihnachtsspezial? Wollen wir es den Leuten wirklich zumuten? Wir sitzen hier in unseren ugly Christmas Sweatern, trinken warmes Weihnachts.
Ich habe tatsächlich einen ugly Sweater an.
Ja, siehst du? Du hast immer ugly Sweater an.
Also nachdem wir letztes Mal bei der letzten Folge nur 7 Minuten damit zugebracht haben, finde ich, wir müssen jetzt so oder so. Also das geht nicht anders. Ja.
Dem Ganzen stehen heute auf jeden Fall 60 Minuten zu. Ja, es gibt, glaube ich, tatsächlich Leute, die diesen Hobby-Progress unter Umständen vermissen könnten, aber ich glaube, die Mehrzahl unserer Zuhörer findet das ziemlich anstrengend. Ja, wollen wir es trotzdem tun?
Die heißen Elder.
Ja, okay. Ja, ich habe wieder mal ein paar Lamentas bemalt. Ich habe jetzt angefangen, mein Executioner-Skill-Team mir zusammenzustellen.
Nice.
Ja, auf jeden Fall. Und bin endlich mal tiefer eingetaucht in das fantastische, unglaublich gute Badab War Kill Team Compendium von Two Thin Quotes. Den findet ihr auf Instagram. Und der hat auch ein Age of Darkness inoffizielles Compendium für Kill Team gemacht, hat eins für Badab War gemacht. Wunderschön illustriert, richtig, richtig geil.
Auch eins für Age of Strife.
Oh, so
viel. Oh ja, Age of Strife auch.
Und Great Crusade.
Oh ja. Ja, es ist wirklich richtig geil. Und das Badab War Kill Team, ich habe da so Bock drauf. Die Kill Teams sind auf jeden Fall größer als beim offiziellen Warhammer 40.000 Standard Kill Team. Also du hast jetzt als Firstborn nicht 6 Operatives, sondern 8 bis 12, glaube ich. Und du hast alles, was das Herz begehrt. Ne? Also es ist wirklich Astartes Pawn. Mit Breachern, Terminator, du hast Scouts, du hast eine Vielzahl an Ausrüstung, ordensspezifische Killteams mit Special Operatives und. Das macht richtig Bock. Allein das Zusammenstellen ist schon ziemlich cool. Und genau, da habe ich mir jetzt das Executioners Killteam schon mal zusammengebaut, so auf dem Blatt Papier, und bin jetzt dabei, mir die verschiedenen Operatives zu bauen. Mein 3D-Drucker ist mir dabei natürlich eine große Hilfe. Ja, das mache ich gerade, habe auch schon den ersten Executioner fertig und genau, der zweite ist schon in der Mache. Das macht ziemlich viel Spaß. Und genau, nebenbei habe ich jetzt noch Fantasy-Gelände gebaut, tatsächlich mal weg von 40k, weil ich für meine Tochter, die hat so Elsa und Anna Figuren bekommen zum Nikolaus, und die haben witzigerweise Warhammer 40.000 Größe, und deshalb baue ich ihr gerade so Fantasy-Gelände, womit sie dann spielen kann. Sie findet das schon richtig cool, und ja, das mache ich gerade. Und natürlich unsere tolle Weihnachts-Charity, jeden Tag ein Video. Ich bin immer noch völlig baff, was ihr da spendet. Das ist wirklich unglaublich. Und wie viele Leute uns Sachspenden schicken, da bin ich auch richtig begeistert. Das stellen wir jetzt nach und nach so vor. Wir haben uns jetzt, glaube ich, drauf verständigt, dass wir ein paar mehr Pakete machen, weil wir tatsächlich so viele Spenden bekommen. Dann sollen natürlich auch mehr Leute davon profitieren als eine Person. Und jetzt gerade bin ich gedanklich bei 3 bis 5 Gewinnpaketen. Also hätten wir dann Platz 1 bis 5 mit kleiner werdenden Paketen sozusagen. Wir ziehen als allererstes den ersten Platz, und dann geht's 2, 3, 4, 5. Und dann kriegen vielleicht 5 verschiedene Leute ein Paket, oder auch jemand mit einer großen Spende hat natürlich die Chance, mehrere Pakete zu bekommen, weil er öfter in dem großen Pott drinne ist. Genau. Das wäre jetzt so mein Gedankenspiel dazu. Das definieren wir aber nochmal in einem Adventskalender auf jeden Fall. Ja. Soweit dazu. Dennis, willst du weitermachen?
Gerne. Ich habe einen Apothekarius habe ich fertig gebaut, ein bisschen, also basierend auf dem richtig geilen Apothekarius-Modell von Tortuga Bay. Aber diese neumodischen, diese ganzen Spinnenarme auf den Apothekari-Backpacks drauf, die finde ich zwar geil, aber irgendwie passen die für mich nicht in so einen Oldschool-Apothekarius-Look, weil der eigentlich nur so einen Scanner und eine Lampe dran hat. Also den habe ich ein bisschen anders gebaut und dem eine andere Pistole in die Hand gegeben. Dann habe ich mit dem Bemalen meines Laserkanonen Heavy Support Squads angefangen. Hatte ich den Benefits Marine schon fertig beim letzten Mal. Der ist auf jeden Fall fertig. Werde ich auch die Tage mal Fotos hochladen. Und habe meinen nackten Wikinger auf Flugscheibe für die beim Imperator nichts Neues Challenge auch fertig gebaut. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn einfach so lasse oder ob ich ihn noch anmale. Ja,
war
ja
das ist Zeit. Ja unglaublich, was du da wiederbelebt hast. Ja, das ist ja wunderbar. Und das bringt mich auch dazu, der nackte Wikinger auf Flugscheibe. Ich habe mir die Teile für meinen jetzt auch endlich wieder rausgelegt und werde das jetzt auf jeden Fall auch in Angriff nehmen, dass wir nicht so heftig trommeln und am Ende des Jahres selber nichts machen. Das ist ja, wer würde mir ja sehr ähnlich sehen, aber ich werde das auf jeden Fall noch durchziehen und bis Ende des Jahres diesen Typen noch fertig machen.
Wollen wir die denn noch bemalen? Oder?
Ja, also das wäre natürlich die Kirsche auf dem Sahnebisee.
Nackten Wikinger.
Ja.
Das wäre die Kirsche
auf dem Nacken. Bekannte 5. Adventskerze in Santas Poloch.
Wie bist du da eigentlich drauf gekommen?
Ja, der hat es heute mit Santas Arsch und Kerzen.
Ich weiß auch nicht, wie der, also
ist das so ein Ding,
hat ihn zu belasten.
Dein Arsch.
Das ist, das ist ein Brauch hier in Norddeutschland.
Eigentlich nicht.
Aber das kann man nur mit...
Das ist die hanseatische
Arschkerze. Genau, die Leute stehen Schlange bei Santa.
Und mir Kerzen in den
Kerzenschlange.
Mir steht der Arsch voll Tränen.
Die Kerzenschlange.
Jeder die bitte nur eine Kerze. Bei Leben des Brian. Ja.
Und bitte, 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 bitte nicht die aus dem Mess und von dem Mess.
So schön auf Kerze.
Sehr gut. Ja, ich frage mich jetzt nur halt, ob ich den halt bemale, so wie ich halt einfach ziehenschmäßig bunt so, ne? Oder vielleicht auch gar nicht, weil ist ja einfach nur irgend so ein
ranziger Wikinger. Meine monochrom wie das Artwork.
Ja, das war halt die Idee, ne? Dass ich ihn wirklich einfach in so weiß und schwarz bemale. So wie das Artwork halt so
ist. Ja, das finde ich richtig.
War cool. Der denn Zinsch oder war das
lang? Zinsch, Flugscheibe.
Zinsch.
Okay.
Ah, und ein Herrscher des
Wandels. Wikinger, Zinsch, ganz klar. Ich weiß es eben nicht mehr. Das ist schon ein bisschen lange her, dass wir das angeteasert
haben. Ja, ich habe es mir diese Woche nochmal angeguckt, weil ich ja auch diese... da fehlte halt noch die Fahne und so ein Haken, der unten dran hängt. Und damit ich die so einigermaßen nah dran modellieren kann... muss ich das Artwork nochmal angucken und da ist ein Herrscher des Wandels mit drauf.
Es war geil, dass diese Fahne unter der Flugscheibe ist.
Ja klar, wo soll das? Landen ist nicht.
Aber besser als oben drauf.
Ja, das wäre mehr was für uns. Vor allem wie geil, dass du das so dicht am Original-Artwork gemacht hast. Da hast du wirklich ein Auge für Sachen direkt vom Artwork zu kopieren. Das finde ich richtig geil. Finde ich sehr beeindruckend, auch deine Horus Heresy-Charakter, die du von irgendwelchen Buchcovern nachstellst.
Danke. Ey, das hat mich auch die Tage, wo ich den Carry-On fertig hatte und den gepostet hatte, wer war denn das? Aber auch so ein Typ, den ich richtig feier auf Instagram. Der hatte den irgendwie gerepostet und dann so, he's done it again. Fucking amazing. Da dachte ich so, Dankeschön. Nochmal einen Zentimeter größer.
Ja. Geil, mir wird ganz heiß.
Schöne Gefühle.
So entsteht dieser nicht onanierbare Restdruck, habe ich gehört.
Nord.
Santa, was hast du denn Schönes gemacht?
Ich habe Kahn weitergemacht, aber noch nicht so ganz fertig. Da kommen die Tage dann aber auch die Fotos. Ja, falls das umgegangen ist, ich mache für die Charity Box mache ich das alte Kahn der Verräter-Modell fertig. Das war so das erste, eigentlich zweite Charaktermodell, das ich hatte, aber das erste, das ich wirklich gezielt gekauft hatte. Und von denen trenne ich mich eigentlich nur ungern, weil ich den schon ganz, ganz gerne habe. Aber es ist ja für was Gutes und bevor der hier weiter rumsteht.
Zinn oder Feincast?
In Zinn noch.
Sauber.
Also den habe ich damals 2002 gekauft oder sowas. Und ich finde, der ist noch relativ gut gealtert. Also der sieht halt noch ein bisschen gedrungener aus, aber sieht trotzdem so ein cooles Modell.
Das ist ein super geiles Modell immer noch. Finde ich viel, viel besser als der letzte, den sie da rausgebracht
haben. Als den neuen. Ja, finde ich eben auch. Und vielleicht kommt das halt jemanden, der den dann halt vielleicht auch auf den Tisch einsetzt oder auch nicht. Und den werde ich halt auch ein bisschen oldschooliger bemalen. Wie gesagt, das war so das erste Charaktermodell, das ich wirklich gezielt gekauft habe, wo ich dann schon so ein bisschen Ahnung hatte, was ich spiele und wie die sich einsetzen lassen. Und ja, also den habe ich jetzt so fast fertig.
Aber der war auch in der Second Edition ein richtiges Monster, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Ja, der war halt, da musstest du aber aufpassen. Also der hat halt auch gerne auf die eigenen. Also wenn er keine Gegner hatte, hat er da auf der eigenen eingeschlagen und sowas. Also der hat dann nicht so lange gefackelt. Aber ja, wie gesagt, ich finde das Modell immer noch tierisch geil und es ist aus Zinn. Wahrscheinlich kommt er dann eh beim Gewinner in mehreren Teilen an, weil der
Hallo. Wird. Ich habe ja doch extra. Das kommt ja noch in unser. Habe ich schon im Adventskalender gesagt. Der Gewinner kriegt ja sogar einen Miniaturenkoffer und da kommen die ja alle rein. Ja, ja.
Ah. Und ja, den habe ich fast fertig. Also ich habe geguckt, dass er nicht ganz so dunkel wird, aber auch nicht zu quietschig.
Ja, zur Not. Ich bringe dir nochmal Streaking Grime vorbei. Dann machst du ihn einfach am Ende nochmal richtig schön grimdark. Das Geheimrezept für alle Leute, die geil bemalen wollen.
Ja, ich wollte ihn ja eben so oldschooliger haben, aber halt nicht so poppig. Also nicht so schreinbunt, aber halt schon so auf
alt. Ja, okay. Ja, aber mit so Streaking Grime und so, da tönt man ja schon noch relativ krass runter, ne?
Also ich bin erschrocken, als ich den jetzt wieder entfernt und angemalt habe, dass er für ein Charaktermodell nach heutigem Maßstab unglaublich wenig Details hat. Da haben sie ihn halt sehr, sehr zusammengerissen bei GW. Und der ist halt klein, also der ist halt, sieht aus wie ein Kind von Primaris Marine mittlerweile, aber ich finde ihn halt immer noch geil als Figur. Und halt, ja, auch als Charaktermodell vom Background finde ich den halt immer noch geil. Und zu Kahn gibt es halt auch ein sehr gutes Tattoo, das unser Freund Dennis gestohlen hat, mit Axt fressen Seele auf. Also
cool. Ja, danke sehr.
Gerne.
Ja, das sieht schon ganz, ganz wunderbar aus.
Ja, ich würde mal gerne einen ganzen Kahn machen. Das ist auch, ich glaube, mein Lieblings-Heresy-Charakter. Oder zumindest
so Top 5.
Wie bitte?
Ich sage, ich melde mich an. Du willst einen ganzen Kahn machen, ich bin dabei.
Hat dir mal jemand
mit Helm
gesehen?
Heißt der Scheinbar, nee, der muss mit Helm. Mit den Zöpfchen.
Oliver Kahn, der Verräter.
Bei Oliver Kahn muss ich immer an KIZ denken. Die haben so eine wunderschöne Line, die heißt, ich mache einen Affen wie die Eltern von Oliver Kahn.
Von wem?
Sehr gut. Lyrisch wertvoll.
KIZ.
Ja, natürlich. Ich habe letzte Woche habe ich KZ-Porträts gemacht.
Geil, cool. Schön. Ich bin ja nicht so ein Fan von dem Glorifizieren von realen Personen, egal wie tolle Stars die sind und egal wie tolle Sachen sie jetzt gerade machen, weil du nie weißt, wohin die Reise hingeht.
Ey, wem sagst du das? Ich habe ein Paul Fennec-Tattoo.
Oha, also, ja,
das ist unangenehm. Das ist wie Paul Fennig selbst auch sehr schlecht gealtert.
Ja, das sind die Leute mit ihren Morrissey-Tattoos. Das ist ein Problem.
Ja, oder jetzt die ganzen Kanye West-Tattoos, die man sich gratis wegnasern lassen kann.
Ich würde gern mein Attila Hildmann-Tattoo mit einem Kanye West-Tattoo abdecken lassen. Geht das?
Können wir da was machen?
Geht, aber es bringt nichts.
Ja, es ist beim Tätowieren schwierig. Ein Loch kannst du nicht mit dem Loch übermalen.
Ich hätte gerne das Porträt einer Rosine, so groß wie meine Faust.
Mach mal eine Frikadelle.
Ich bin einfach ein großer Frikadellen-Fan, deswegen.
Ein großer Frikadellen-Fan.
Ein Frikadellen-Stillleben bitte auf dem Rücken. So klassisch in so einer Obstschale.
Direkt nach Thüringer Klöße ist das auf Platz 2.
So richtig schön Frikandel mit so Spezial bitte auf der Oberarm.
Wisst ihr, wie man Frikandel in Ostbelgien gerne mal nennt? Sag ich nicht.
Sag ich nicht. Und alles eingerahmt, bitteschön so ein richtig schöner, verzierter Rahmen aus Dampfriemen.
Tankstellenversagen.
Ich hätte gerne einen richtig großen, pulsierenden Dampfriemen. Haben Sie
sowas? Gibt's da was von Ratiofarben?
Oh, jetzt so eine leckere Senfpeitsche.
Falls es wieder irgendwelche Leute aus Assur schicken wollen, wir sind alles Vegetarier, also schickt uns bitte nicht.
Ich nicht. Fleisch immer nach Aachen schicken, bitte.
Nein, du bist auch Vegetarier. Mach den Mythos nicht
Fleisch
kaputt.
Fleisch immer nach Aachen, das ist schöne Maurerforelle.
Mit dem Fleischzug.
Irgendein Zuhörer kommt jetzt auf den Bolzen und schickt irgendwie mit der Spedition eine Europalette voll mit Würstchen nach Aachen.
Da wird direkt so
aus dem Glas.
Da wird direkt so ein nach Fäulnis stinkender Tönnies LKW direkt nach Aachen umgeleitet.
Ah, ganz lecker gemacht aus fehlenden Nippeln
so ein Kipplader. Ah. Wo soll ich abladen?
Jetzt hab ich Bier in der Nase. Oh.
Ist das, sagst, wir nehmen das einfach die schlecht. Sachen vom Tier, die sie nicht essen wollen, und jagen sie durch den Kutter.
Okay, Haare und Nippel.
Haare, Pferdehaare und Nippel.
Und
zusammen mit Gewürzen.
Fußnägel und Nasenflügel nicht vergessen.
Fußnägel. Fußnägel oder Hufe.
Ah. Entenarschbacken oder so. Also.
Oh, lecker. Mein Leibgericht. Oder wie man es in Norddeutschland nennt, Lapskaus. Oh, lecker. So ein schöner Bürzel, da kann man stundenlang drauf rumkrauen.
Der wird auch immer größer, wenn er da so rumknorpelt.
Ja, Grabowski, was hast du denn?
So, wir waren auch beim Hobby Progress, ne?
Schönes, ja, gemacht, genau. Was hast du... Du hast ein Angron 1:2 Modell aus Entenbürzeln geknüpft.
Unter anderem, aber das solltest du eigentlich erst am 24. erzählen.
Erfahren. Ja,
nein, ich hab damit angefangen, die Miniatur für die Charity-Aktion zu bauen. Das wird ein Sons of Malice Sergeant, den, geil, ich da gerade bastel. Und danke, ich hoffe, der wird auch geil, so wie ich mir den vorstelle. Und weil dann bemale ich dann ganz tapfer das Into Darkness Gelände, also das Kill Team Gelände. Es nimmt kein Ende.
Das Ende Gelände.
Oh Gott.
Immer noch ein Brüller.
Na, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay. Nee, das ist das, was ich gemacht habe. Und sonst war da eigentlich nichts. Ich freue mich über die Sachspenden, die wir kriegen. Wie blöd. Ja, erst heute Morgen habe ich noch ein Foto bekommen, dass wir auch noch so einen Sack voll Romane zugeschickt bekommen fürs Paket aus Leipzig.
Ja, also viel richtig geiler Sammlerscheiß, ne? Also.
Ja, das ist der ganze alte Heine-Scheiß, die Konrad-Trilogie und sowas. Das ist richtig cool.
Mit den imperialen Grenadieren, oder wie das dann noch hieß.
Ja, wo die Lamentas noch die Fackelträger waren.
Also da hat sich der Patrick auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Da gehen Grüße auf jeden Fall raus. Das ist ein sehr, sehr solider Typ, mit dem ich... wann war das Malen, André, letzte Woche auf Discord? Wann war das?
Ach, Frosty war das?
Ja.
Ach, geil. Ja, wie schön. Ja, guter Typ. Ja,
wann war das Malen? Die Tage auf jeden Fall, ne? Wir waren noch um... Scheiße, ich glaube irgendwie 2 oder 3 Uhr oder so morgens. Und dann... dann war das irgendwann fertig, das Ding. Ui. Ganz geil, also mega sympathischer Typ und richtig, richtig coole Aktion auf jeden Fall. Ja, das ist das, was bei mir jetzt so in den letzten Tagen gelaufen ist.
Ja, aber da muss ich auch nochmal sagen, ich bin ja auch diese Woche die ein oder andere Tour gefahren, um noch Sachspenden abzuholen, ne? Und ey, was die Leute da alles geben, ne? Das ist der Wahnsinn, haut mich echt weg. Also jeder, der noch keine Lose gekauft hat, irgendwie aus Gründen der Nächstenliebe, sollte es jetzt auf jeden Fall tun, der Gewinne wegen. Weil Gewinne, Gewinne, Gewinne. Es geht so ab.
Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und jetzt eine Runde vorwärts, eine Runde rückwärts. Wir haben ungefähr normal.
Können wir schon irgendwie sagen, Stand aktuell, wie viel Kohle wir schon grob zusammen haben?
Ich kann nicht sagen. Ich glaube, wir sind irgendwo bei 600, 700 Euro.
Alter!
Abfahrt.
Meine Herren.
Das geht richtig gut.
Ja, ich muss das unbedingt mal alles in eine Excel-Tabelle packen, damit ich auch weiß, wie viel Lose für wen in den Pott kommen. Und dann habe ich meist eine Übersicht, weil es ja auch zwei Projekte sind. Dann splitte ich das immer so ein bisschen auf. Ja, also es war relativ eindeutig, wo mehr gespendet wird. Das werden wir natürlich nicht thematisieren. Also wir werden nicht sagen, wo mehr gespendet wurde. Aber jetzt gerade gab es eine Spende. Also das Projekt, was hinten lag, hat gerade wieder ein bisschen aufgeholt. So viel kann ich sagen. Also es gibt wirklich Menschen, die spenden da wirklich mehrere hundert Euro und so, ne? Also das ist schon abgefahren.
Boah, hart.
Okay, krass.
Naja, hat natürlich auch ein bisschen mit unserem Paket zu tun, weil ich sag mal, wenn man sich das auch nur ein bisschen zusammenrechnet, was da jetzt schon an Wert drin ist, macht das tatsächlich Sinn. Also umso mehr Lose hat man natürlich, umso höher ist die Chance, dass du auch was rauskriegst.
Ja, und warte ja,
schon, aber trotzdem. Kommt, ne?
Also
ja, ja,
100 Euro für Lose muss man auch erstmal haben. Also
wenn diese Folge rauskommt, ist ja der 18. Und dann ist natürlich schon ein bisschen mehr raus. Und ja, ich bin richtig gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und die Aktion läuft ja nicht nur bis Weihnachten, also nicht nur so lange, wie unser Adventskalender geht, sondern bis zum 31.12. Oder 1.1., ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall den ganzen Monat. Also ist noch ein bisschen Zeit und da geht noch was. Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank schon mal an alle Spender. Das geht auf jeden Fall an einen guten Zweck. Und dadurch, dass ihr direkt spendet, habt ihr natürlich auch die volle Kontrolle und müsst euch nicht auf uns Pappnasen verlassen, dass das auch alles an die richtige Adresse geht.
Richtig, nicht, dass wir irgendwas bescheißen würden. Und auch alle Sachspenden, die ihr uns gibt, gehen garantiert weiter. Es ist nicht so, dass die ein oder andere Figur mittlerweile bei mir gelandet ist. Das stimmt natürlich nicht. Das sind böse Gerichte von anderen Podcasts. Bei uns ist alles transparent
und
sauber.
Ja, hier werden
egal, überhaupt was die keine von 1000 Spenden für den Imperator behaupten. Das stimmt alles nicht.
Wir werden auf jeden Fall keine Spenden veruntreut. Wir sind ja nicht im Bundestag.
Oder im Europaparlament.
Oder
im ganz frisch. Hui. Hui, ja.
Was war da denn schon wieder los? Naja, gut. Das
besprechen wir unserem anderen. Die Vizepräsidentin Podcast. Ist festgenommen worden.
Hups.
Ja.
Unter anderem.
Hups. Ja. Naja. Die einen veruntreuen Spendengelder, die anderen kooperieren mit Reichsbürgern. Es ist einfach viel los in Europa. Genau, aber nicht bei uns. Wir sind immer noch lupenrein. Eine Demokraten.
Bei uns gibt es nichts Neues.
Genau, bei uns gibt es einfach nichts Neues. Wir sind immer noch treu zum Imperator und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie wir handeln. Wumms.
Beim Imperator was Treues.
Unser Versprechen an den Wähler. Und ihr habt schließlich die Wahl, welchen Podcast ihr anklickt. Genau. Wollen wir, Freunde, wollen wir in die Sendung?
Ja, gerne.
Können wir machen. Also, wir haben
du heute hast uns also ein Thema mitgebracht.
Ganz genau. Was hat uns die Katze heute vor die Tür gelegt? Die Episode 38 mit Spezialepisoden. Mit auch Spezialepisoden. Ja, übrigens aus. Schon unsere 48. Folge. Vielen Dank an alle, die jetzt so lange schon dabei sind. Wir haben unsere Episode 38 Sanguiniala. Ja, wenn jetzt bei dem einen oder anderen die Fragezeichen aufploppen, also der ein oder andere mag sich auf eine weitere Tauffolge gefreut haben, dem ist leider nicht so.
Dem ist nicht zu helfen.
Wir unterbrechen unser Hauptprogramm einmal für eine Sondersendung. Und zwar geht es um Sanguiniala, quasi das Weihnachts-Osterfest, also sinngemäß eher das Osterfest, von den Feierlichkeiten eher das Weihnachtsfest in Warhammer 40.000. Genau. Es wird nicht oft erwähnt, aber es wird erwähnt und es ist viel mit Lichtern und viel mit Besinnlichkeit. Genau.
Die Familien kommen wieder zusammen.
Genau, und
wenn sie noch leben.
Wir am Titel dieses Festes, Sanguiniala, vielleicht schon hört, es hat was mit dem Primarchen der Blood Angels, Sanguinius, zu tun. Genau, und bevor wir direkt zu den Feierlichkeiten kommen, werden wir euch ein bisschen was über die Blood Angels erzählen. Keine Sorge, es wird noch eine Blood Angels-Folge irgendwann kommen, wo ich mich besonders drauf freue. Aber da greifen wir jetzt natürlich ein bisschen vor.
Ich mich auch.
Und erzählen euch ein bisschen was zu Sanguinius und den Blood Angels. Also, die Blood Angels sind die 9. Legion der ersten Gründung. Und da ging's schon richtig zur Sache, bevor sie Sanguinius überhaupt gefunden haben. Wie alle anderen Legionen der ersten Gründung gab's die Blood Angels natürlich schon vor ihrem Primarchen. Da hießen sie noch nicht Blood Angels, da war es einfach die 9. Legion. Die haben während der Einigungskriege schon gekämpft und dann natürlich so lange ohne Primarchen, bis sie ihn gefunden haben. Ja, die 9. Legion war ein ziemlich abgefuckter Haufen. Die haben schon auf Terra wirklich nur aus den gestörtesten und degeneriertesten unter den besiegten Jüngern der Techno-Barbaren rekrutiert. Also die haben wirklich geguckt, wer von euch hier ist am hässlichsten und hat den schlechtesten Charakter. Die haben sie sozusagen in ihre Reihen aufgenommen, mit der Gensaat bestückt und mal geguckt, wer am Ende noch überlebt. Das Witzige an der Gensaat der Blood Angels ist, dass du engelsgleiche, wunderschöne Züge bekommst. Also man muss sich das jetzt so vorstellen. Die gehen da in die tiefsten, dunkelsten Verliese von, ja, von den schlechtesten Teilen der Vereinigten Erde, sag ich mal, und suchen sich da den hässlichsten Pappkameraden aus. Der wird dann Astartisfiziert, sag ich mal, und am Ende ist er wunderschön, aber an seinem Charakter hat sich im Prinzip nichts geändert. Genau.
Und sieht dann aus wie so ein Fantadeus Tentakel. Also das ist.
Genau, die spezialisieren sich halt auf brutale Nahkampftaktiken und werden immer da eingesetzt, wo es am allergrausamsten und am heftigsten zugeht. Was die Blood Angels, beziehungsweise damals noch die 9. Legion, zu ihrem Spitznamen, den Eaters of the Dead, gebracht hat, also die Fresser der Toten, weil die tatsächlich ihre Feinde verspeist haben, was teilweise den Ursprung in psychologischer Kriegsführung hat. Also die haben tatsächlich, um den Feind einzuschüchtern, Kriegsgefangene verspeist und sowas und das halt sozusagen inszeniert und aufgeführt, damit der Gegner das sieht. Aber es wurden auch die Hauptmänner des Gegners aufgefressen, einfach um die Gegner zu demoralisieren. Genau. Aber das wurde halt teils in die Kultur der 9. Legion etabliert. Da wurden damit, also die Astartes haben ja auch dieses Ding, dass sie von verspeisten Feinden sozusagen Erfahrungen und Erinnerungen absorbieren. Das ist bei der einen Legion mehr ausgeprägt als bei der anderen weniger. Und so haben sie auch ihre eigenen Captains und Anführer verspeist, um sozusagen deren Erfahrungen zu konservieren. Also das war schon richtig abgefuckter Haufen. Man muss sich
jetzt vorstellen, alles in der Familie.
Ja, man muss sich vorstellen, einfach so Typen mit so engelsgleichen Zügen, wie aus der Bibel quasi gemeißelt, die aber immer komplett blutrünstig und blutverschmiert waren. Das ist der rote Durst, der tatsächlich diese ganze, bis heute sich bei den Blood Angels weiter durchsetzt. Das sind quasi Berserker-Vampire ab einem gewissen Level, die im Schlachtgetümmel halt diesem roten Durst verfallen und völlig abdrehen. Ja, das hat diese ganze Legion ziemlich isoliert und andere Legionen hatten immer sehr viel Misstrauen ihnen gegenüber. Und so hat zum Beispiel auch das Waffenschmieden des Mars haben den lange Zeit, bis Sanguinius endlich bei ihnen war, auch nicht wirklich Waffen zukommen lassen. Ne? Also diese Legion hat eigentlich quasi mit vielen Assault Squads gekämpft und haben nicht wirklich hochwertige Waffen gehabt. Die haben halt Boltpistole, Kettenschwert und Sprungmodul. Das war so deren Lieblings Einsatzbereich, weil einfach der Mars gesagt hat, da verschwenden wir mal nicht unsere hochentwickelte Technologie an Waffen hin. Und genau.
Die kaufen sich nur Drogen dafür.
Genau, hier, nimmt mal lieber hier schöne Boltpistole, ist sehr zuverlässig und ein schönes Kettenschwert und dann mal ran an den Feind. Genau. Und so ging dieser Haufen von wild gewordenen Berserker-Barbaren halt immer weiter. Natürlich wunderschön dabei. Also typische.
Das muss nochmal unterstrichen werden.
Ja, gelockte Jünglinge, die sich aufessen.
Ja, aber es ist ja dieses Lestat- bzw. Dracula-Phänomen, ne? Wunderschöne, blond gelockte Dudes, die aber im Kampfgetümmel einfach völlig ausrasten und ihrem Feind auch gerne mal den Kehlkopf rausbeißen.
Latent homoerotischer Kannibalismus.
Ja, genau. Das fasst das gut zusammen. Und Ja, aber irgendwann traf dann eine kleine Expeditionsflotte wirklich im Outer Rim des damaligen Imperiums auf die Welt Baal Secundus, genau.
Genau. Und Baal ist von der Allnacht komplett verwüstet worden. Also das ist ja der Planet, auf dem die Kapsel quasi von Sanguinius eingeschlagen ist, beziehungsweise auf dem er gelandet ist.
Auf Baal Secundus,
ja. Eingekommen.
Ja. Genau. Der Planet war zu weiten Teilen halt verstrahlt und die Bevölkerung, die zu dem Zeitpunkt auf dem Planeten rumvegetierte, wurde gut von Mutanten drangsaliert. Und denen wurde halt das schönes Leben schwer gemacht.
Ist halt auch scheiße mit Birum, egal wo du bist, ist irgendwie immer scheiße.
Natürlich, ja. Sicher, was erwartest du, ne? Und naja, wie auch bei vielen, bei sehr vielen anderen, bei allen anderen Primarchen, Kiddos, hatte auch Sanguinius einen sehr, sehr schweren und steinigen Weg vor sich.
Er hatte eine sehr schwere Kindheit.
Er hatte eine sehr schwere Kindheit, ganz genau. Und zwar hat ihn halt so, dass also der er hat versucht den der auf dem Planeten lebenden Bevölkerung das ja das Leben zu erleichtern, zu verbessern, so sag ich mal, und hat halt dann gegen besagte Mutanten gekämpft, als würde es keinen Morgen geben. Ist dadurch halt auch für die dort lebende Bevölkerung zu so einer Art Symbol geworden. Also der ist jetzt nicht irgendwie so der Superkrieger, General, irgendwas, Superstar irgendwie geworden, wie so manch anderer Primarch, sondern ist er einfach ein Schutzsymbol, also er ist quasi ein Schutzsymbol geworden.
Die Tatsache, dass er Flügel hat, dürfte zum Symbol halt auch eine gewisse zu beitragen.
Auch das, genau. Der Messias! Er hat ja so wunderschöne Schwingen auf dem Rücken. Und,
generell wunderschöner Mann einfach.
Naja, er ist einfach ein schöner Mann, das muss man mal so sagen halt. Ne?
Wurde auch der Primarch, den alle gemocht haben, der so mit niemand ja. Stress hat.
Genau, der ist auch ein super Sympath.
Den mochten wirklich halt wirklich als einziger alle toll.
Selbst so Perturabo und Mortarion und so, ja, scheiß Funs Sanguinius, aber verdammt hat der schönes Haar.
Oh, Haut, du.
Warum dreht er sich immer Slow-Mo um? Das ist so ungerecht.
Wurde schon wieder für die David auf Werbung genommen, ey.
Was man zur 9. Legion, das hatte ich ein bisschen vergessen, die wurden halt immer zu den krassesten Kriegsgebieten geschickt, unter anderem Neptun. Und das Witzige war, Malkador war so ein bisschen so, ja, schick die mal dahin, danach sind sie Geschichte, wir wollen diese Assis auch gar nicht mehr haben und so. Aber wenn sie dann da hingekommen sind, waren sie wieder auf voller Sollstärke, weil sie bei den Asozialsten auf dem Planeten wieder neu rekrutiert haben. Immer so vorab.
Bei den Asozialsten.
Das ist das Westfalenstadion. Hier gehen wir mal nach Rekruten suchen.
Wir sind gerade auf Merkur hier. Wie heißt der Ort? Köthen? Ah, okay, gut. Ja, nice.
Ritter heißt du, ich nenne dich von jetzt an Balius.
Balius? Scheiße.
Ja.
Also, inspirierendes Symbol für die Niedergeschlagenen, also für die Bevölkerung. Er ist zu so einer Art Messias aufgestiegen, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass er das irgendwie befürwortet hat, großartig oder hätte. Der wurde ihm so auf den Leib geschneiert von ganz alleine, also durch seine Taten halt, so ein bisschen natürlich. Und das hatte schon sehr, sehr religiöse Züge alles angenommen. Als dann der Imperator auf dem Planeten gelandet ist, um seinen Sohnemann abzuholen, hat sich Sanguinius dann alleine erstmal vor ihn gestellt und meinte dann so, hey, Fadi, pass auf, ich komm mit, mach alles, was du willst, so nach dem Motto, nur verschon halt alle die hinter mir stehen, weil der Imperator hat ja so sein liebes Leid mit Religion, das wissen wir ja alle, und weil er als Gott ja angesehen wurde, also Sanguinius jetzt, und der Imperator hat sich darauf eingelassen, den Leuten ist nichts passiert, Sanguinius ist mitgekommen, und das war's dann soweit. Er wurde mit seiner Legion vereint, also mit seinen Sanguinius wurde mit seinen Söhnen vereint, und das finde ich auch ziemlich cool. Horus, sein Bruder, also Sanguinius wurde Horus zur Seite gestellt als eine Art Mentor, der ihn irgendwie anleiten, anlernen sollte, beziehungsweise von denen er sich inspirieren lassen sollte, würde ich mal sagen. Und da entstand auch zwischen den beiden eine sehr, sehr innige Freundschaft. Also die waren wirklich Best Buddies.
Und keine Macht des Universums war in der Lage, diese zwei Puder wieder auseinanderzubringen.
Spoiler! Dun, dun, dun.
Was man dazu bitte nochmal sagen möchte, was besonders ist an dieser Vereinigung mit seiner Legion, er hat quasi seine Legion geheilt, ne? Also das waren wirklich wild gewordene Verrückte, und Sanguinius hat sozusagen es geschafft, die alle ein bisschen runterzubringen, ne?
Ja, das ist halt interessant. Die eine Legion kriegt ihren Primarchen und die werden wieder normaler, und die andere Legion kriegt ihren Primarchen und werden noch bekloppter wie die World Eaters.
Ja, genau. Also die Warhounds waren eigentlich ganz solide Typen. Dann kam Angron und die wurden alle völlig gestört. Und bei Sanguinius ist es halt andersrum.
Ja, also es ist halt witzig, wie es manchmal spielt. Um mal auf den Roten Durst nochmal zurückzukommen. Das ist halt eine genetische Mutation, die halt immer noch in der Legion beziehungsweise im Orden und allen oder zumindest den meisten Nachfolgeorden vertreten ist. Das ist jetzt nicht mehr so, dass sie jetzt so Kannibalen sind im eigentlichen Sinne, sondern das halt, wie sagt man, du kriegst halt den Bauer aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus dem Bauer raus. Also unter Stresssituation oder so Nahtodsituation oder halt je nach Dienstdauer, je länger du halt dienst, umso eher kann es passieren, dass sie halt eine Rappe kriegen oder so, ähnlich wie bei Vampire, dass die Bestie übernimmt und die halt einfach ausrasten, nass gehen und Blut saugen, wie die Geistesgestörten. Es kommt halt auch vor, dass einige sich davon gar nicht mehr erholen. Also das ist immer noch fest in der Genstruktur drin. Also das ist...
Ja, also es gibt ja einen Unterschied zwischen roter Wut und roten Durst und schwarzer Wut, ne?
Ja, also die sind zweimal angeschissen. Also die haben halt so zwei Sachen, die sie halt irgendwann, also die haben ein MHD, das halt im Gegensatz zu anderen Astartes haben die ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, außer Dante, der scheint das Ganze irgendwie mit viel Demenz und wenig Humor hinzunehmen.
Ja, und er versucht halt zu sterben und es klappt nicht. Und Mephisto ist, glaube ich, der Einzige, der die schwarze Wut überwunden hat, aber wird dafür halt auch sehr komisch angeguckt.
Ich wollte gerade sagen, dafür gucken sie ihn auch echt komisch an. Ne?
Ja, und also schwarze
Wut... Stimmt, mit dem nicht. Wie uncool.
Schwarze Wut kam halt so nach dem großen Bruderkrieg. Da kommen wir dann auch noch zu, aber so, also die sind schon sehr geschlagen so mit ihrer Gensaat und ihrem Problemchen. Aber jetzt sind es halt keine wunderschönen Kannibalen mehr, jetzt sind es halt wunderschöne Vampire.
So.
Sie essen nicht mehr, sie trinken nur noch.
Das kommt ganz auf den Nachfolgeordner.
Ne? Ist so, einige sehen halt auch aus wie Nosferatu auf Steroide, ne?
Ja, wie war das, die Flash-Tiers waren das, die dann so, oh was, Verstärkung oder Nachschub? Also Futter same.
Da gibt's ja noch in schlimmer.
Knights of Blood.
Knights of Blood sind ja nochmal ein Zacken schärfer.
Waren das die ihre Unterstützungseinheiten aufgegessen haben?
Ja, das machen auch die Flash-Terrors, aber es gibt ja zum Beispiel...
Ja, meine ich ja. Oh, guck mal, Unterstützung oder Essen auf.
Ja, genau, aber die Flash-Terrors sind so der bekannteste von den Vollgestörten, aber es gibt ja noch welche, die noch krasser
abgehen. Ah, dann ist Nachfolgeorden.
Also die Knights of Blood zum Beispiel oder die Flash-Eaters sind natürlich auch nochmal eine Spur heftiger.
Das Nomen ist Omen, wenn ein Orden schon Flash-Eaters heißt.
Das war doch auch noch hier in dem Dingens, Devastation of Baal, da war doch auch so ein Orden, wie hießen die noch? Waren das die Angels Sangui?
Oh ja, stimmt, ja.
Wo dann auch bei diesem großen Zusammentreffen gesagt wurde, also euch wollen wir hier gar nicht sehen. Schön wieder weg und die so, ja,
das aber, könnte dann
wir
aber
haben
auch,
uns gebessert. So.
Ja, das möchte ich sowieso nochmal doppelt unterstreichen, also man kann Lore-Podcasts hören, ja, aber um wirklich die geballte Flut an Informationen zu bekommen und wirklich zu sagen, wow, das Thema interessiert mich wirklich, bitte, bitte lest die Quellenbücher und Romane. Also
Ich hab da eine Frage zum Background, so wenn das so fällt mir gerade auf, weiß jemand bei den Sons of Malice, ob das ein Nachfolgeorden von den Blood Angels war?
What?
Weil da war es laut Lore auch so, dass die halt irgendwann mit irgendeinem Inquisitor festgefeiert haben und die halt ihre toten Xenos-Gegner aufgegessen haben.
Ja gut, aber das ist ja tatsächlich, das machen ja auch die Space Wolves, ne? Also, weil du ja dadurch auch Informationen erlangst, das hast du ja als Space Marine.
Okay.
Also das ist
weiß
schon.
Weiß jemand, ob die Space Wolves ein Nachfolgeorden von den Blood Angels sind?
Wikinger-Vampire, oh.
Oh Gott!
Und wir dachten alle, unsere Dungeons and Dragons Kampagne kann nicht beschissener werden.
Oh nein, es kommen Laserbarsche.
Es gibt ja in Ravenloft diesen Mindflayer-Vampir. Der ist schlimm.
Mein Name ist Ragnar, ich komme von Fenris und stehe auch voll auf Barock.
Spitznappen.
Süß.
Süß.
Ja, also wir könnten jetzt natürlich noch mehr zur schwarzen Wut erzählen und zum Turm von Amaretto. Aber das machen wir nicht. Sparen wir uns schön für die Blood Angels-Folge auf. Also man kann nur so viel sagen, wer der schwarzen Wut erliegt, kommt in das oberste Stockwerk vom Turm von Amaretto. Wo jetzt für mich die Frage stellt, wenn ich mir jetzt so eine Wohnung, so eine Eigentumswohnung gekauft habe im vorletzten Stockwerk von Amaretto, kriege ich da Entschädigung?
Ich würde sagen, du kannst wegen Lärmbelästigung mindestens Mietwinderung einklagen.
Ja, aber ist ja eine Eigentumswohnung. Wenn
du dann bietest du ja, dann zahlst du ja keine.
Das ist ja scheiße, dann hängst du da und da drüber schreien sie den ganzen Tag.
Horus. Ich hab eine Idee. Du kriegst einen zweiten Balkon.
Ja, oder du bringst ohne halt, holst mal das Ordnungsamt. So,
ne? Ja, aber zur schwarzen Hut und so werden wir auf jeden Fall in der Blood Angels Folge nochmal mehr erzählen, genau. Weil das ist doch recht komplex.
Wie dann den Leuten auch mit dem Backstein der Kopf eingeschlagen wird, wenn sie fertig sind und so, das wird noch spitz.
Ja, super. Wie Grabowski schon erzählt hat, hat Sanguinius eine ziemlich innige Beziehung zu Horus, der Horus wurde ihm quasi an die Hand gegeben, so hier, jetzt kümmere dich mal ein bisschen um Sanguinius, der ist jetzt hier der Neue, so.
Sag dir mal, wo alles ist.
Erklär ihm mal ein bisschen, was wir hier machen mit großer Kreuzzug und hast du nicht gesehen. Erzähl dem mal, wie der Hase hier läuft. Hat der Horus auch gemacht, dadurch sind die voll die dicken Buddies geworden, sind nicht nur Brüder, sondern auch wie beste Freunde und von diesem Fehler in der Gensaat der Blood Angels weiß keiner sozusagen. Malkador, klar, der weiß sowieso alles. Der Imperator weiß es wahrscheinlich auch, aber ne, denkt sich auch so, ja, sind ja nützlich. Aber es weiß wirklich keiner. Derbes Geheimnis. Und in der Signus-Kampagne kriegt Horus das aber raus, was da los ist, und ist auch dabei, wie Sanguinius dann sozusagen einen seiner Söhne exekutiert, der der schwarzen Wut erliegt. Beziehungsweise dem roten Durst ein bisschen zu doll.
Roten Durst, ins
Glas schaut. Genau, und kriegt halt diese Exekution mit und Sanguinius so, oh ja, musste sein und so. War wohl auch nicht das erste Mal und so weiß halt Horus von dem Geheimnis der Blood Angels, behält das aber auch für sich, hat er ihm versprochen, Indianer-Ehrenwort.
Und und dadurch wuchs ihre Liebe in unermessliche Höhen. Schön. Es hätte alles so schön werden können. Wäre es nicht, genau, wäre es nicht zum denkbar Desaster gekommen. Von da an, wo der Imperator im Prinzip, also das was gerade passiert ist, ist halt alles noch während des großen Bruderkriegs und davor passiert. Während des großen Kreuzzugs, so, und davor passiert, der große Kreuzzug endet im Prinzip damit, dass der Imperator seinem liebsten und besten und tollsten Sohn, und der glaubt das auch selber, dass er es ist, Horus, überreicht, den Oberbefehl über die ganzen imperialen Truppen und den großen Kreuzzug überreicht, am Ende der Ulanor-Kampagne.
Genau, Horus' neue Freundin Yoko Ono hat damit überhaupt nichts zu tun.
Yoko.
Ihr wisst noch, Uli ist nur einmal im Jahr. Wir hatten das alles schon, wir wollten das nur noch einmal
immer was los auf Uli
passieren lassen.
Uli!
Ja, Yoko Erebus hat aber andere Pläne und will die Band auseinanderbringen.
Yoko Erebus!
Ja, ihr wisst damals die große Geschichte, da hatte Horus ein kleines Goldkettchen.
Geil.
War das die Zeit, wo er sich mit seinem Kumpel verkracht hat, so ein bisschen?
Ja.
Ja, ja genau. Und hier der...
nee, gar nicht.
Ja, Quatsch. Ja, ja. Der Dieter Dorn hat doch dann auch noch seine Biografie geschrieben später. Und da ist auch der Horus anders.
Nee, aber er selber ja auch nicht, weil da steht ja auch drin, dass er sich den Pimmel gebrochen hat. Ne? Das ist jetzt auch nicht so geil.
Ja, der hat er sich immer in eine Schublade geklemmt. Ne? Und das hat er
in gemacht, der
vorher schön hier.
Nee, das war auch wieder anderer.
In der Besenkammer.
Ja. Mal schön den Brühpimmel auf.
Das musst du nochmal
rausriemen.
Ah, die gute Kochwurst.
Guten Dampfriemen.
Der Dampfriemen.
Gibt's für Heiligabend bei den meisten Familien Dampfriemen mit Kartoffeln.
Ja, was ist ein Dampfriemen?
Ja. Gibt's auch zu Weihnachten wieder schön nachmittags Kartoffelsalat mit Würstchen.
Super. Seid ihr so eine Familie? Ja. Wir waren das früher auch.
Deutsche Tradition. Ja, das ist einfach deutsche Kultur in Reinform, ne? Kartoffelsalat und Würstchen. Ja.
Das nennt sich Leitkultur.
Ja, ist auch so. Also
gab's meine ganze Kindheit durch.
Ich fand's immer geil. Im Dachbodenzimmer, unser Gästezimmer, und dann haben wir da immer gesessen, schön Fernsehen geguckt, irgendwie Stirb langsam oder so, und dabei gab es einen Kartoffelsalat mit Würstchen. Lecker. Nichts anderes spricht mir mehr Deutschland ins Ohr.
Ja, ja. Ja. Das ist direkt der essbare, die essbare Marsch. Ja, ja.
Kartoffelsalat oder wie anderes nennt, Alman Quacamole. Ach nee, das war Kartoffelpüree.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall, der Imperator übergibt Horus den Oberbefehl. Horus sagt, boah, toll, denkt sich aber, oh, scheiße. Corferon und Lorga haben da aber schon seit längerem einen anderen Plan. Und so ein paar der anderen Primarchen, also ein paar sagen, ja, geil. Und ein paar andere Primarchen sagen wiederum, ich wäre mal selber
auf ihn. Ich hätte das viel besser als der. Niemand will mich ficken. Ja, wie das halt immer so ist.
Ja. Ne? So, ich bin doch der Primarch der ersten Legion. Warum der denn da jetzt so? Ne?
Keine Referenzen.
Und diese ganzen Ressentiments nutzt Lorga unter der Fuchtel von, oder den Einflüsterungen eher von Corferon und Erebus aus und korrumpiert halt Horus und versucht den halt auf die Seite des Chaos zu ziehen.
Ja, Lirum Larum, halt, ne? Horus Heresy happen.
Genau. Und so passiert das.
Ne? Vielleicht also, auch blöd, Horus mit Nachnamen Heresy zu nennen. Das wird vielleicht alles erspart, wenn man ihn anderen
Namen das wäre natürlich.
Das hat man ja nicht kommen sehen.
Ne? Das ist ja genau wie bei Conrad Curse, Angron und Mortarion. Da konnte niemand ahnen, dass das komische Vögel sind.
Naja, bei den Namen, ne?
Was, wir haben, naja, wir haben so intergalaktischen, ne? Space Vampir, Batman. Okay, keine Ahnung, warum das uns auf die Füße gefallen ist. Hm.
Naja, dann. Und es kam wieder von Arschbacken zu Kuchenbacken, oder wie war das?
Ja, stimmt, wir schweifen ab, aber dafür liebt ihr uns.
Eben. So. Also, ne, Horus wird in einem ziemlich ausgeklügelten Coup mit. Also, der kippt schon relativ easy, aber er kippt halt auf die Seite des Chaos gezogen. Dann denkt er sich so, ja, wir müssen hier so ein bisschen was ausdünnen und welche Primarchen kann ich hier easy auf meine Seite ziehen. So ein paar sucht er sich aus, mit denen hockt er ein bisschen zusammen und hackt halt den großen Plan der Heresy aus. Auf dem Planeten Istvan 5 werden dann so ein paar loyale Primarchen, wo man sich denkt, so die kriegen wir jetzt easy weggehauen, in eine Falle gelockt. Das funktioniert auch. Also die drei Legionen der Salamanders, Ravenguard und Ironhands werden fast vollständig ausgelöscht. Der Primarch der Ironhands stirbt sogar. Das ist der erste Primarch, der während der Heresy stirbt. Und die drei bleiben halt nur noch als Überbleibsel zerschlagen, halt irgendwie über, schaffen sich von dem Planeten zu retten und hauen halt ab erstmal auf ihre Raumschiffe und verziehen sich und führen dann halt für den Rest der ganzen Heresy-Kiste eigentlich einen Guerillakrieg gegen die Verräter. Die übrigen loyalen Legionen, die wir dann noch haben.
Da bilden sich ja auch Black Shields raus, ne?
Unter anderem. Also Black Shields können ja alles Mögliche sein. Ne? Du hast ja auch World
Eaters Black Shields. Ja, ich weiß, aber da ist ja auch bekannt.
Ne? Genau. Über Black Shields hatten wir sogar eine Folge,
ja, ja. Also da kann ich auch immer noch mal die Endred H. Audiodramen, sind ja auf Englisch, gibt's bei der Black Library hervorragend. Generell die Audiodramen von der Black Library, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, großartig. Das macht richtig Spaß und die gibt's halt einfach nicht auf Deutsch und die werden wohl auch nie auf Deutsch kommen, weil das halt sehr kurze Dinger sind so und die machen richtig Spaß, weil das ist halt echt Hörspiel und nicht Hörbuch und das geht richtig ab mit richtig gutem Voice-Acting und sowas und da werden einfach besonders bei Endred H. total so Nischen beleuchtet, ne? Also das macht richtig Bock. Kann ich nur empfehlen.
Also die Black Shields zum Teil bilden sich daraus Orphans of War und Shattered Legions.
Ja.
Und die führen dann halt, wie gesagt, ihren Guerillakrieg gegen Horus und ein paar andere, also auch die Empress Children werden da im großen Stil gejagt. Corvus Corax hat ja seine Vendetta gegen Lorga bis heute noch am Laufen. Alles super und auch alles super nachzulesen. Also die Romane, die da behandelt werden, wo ich auch noch was mit in unsere Benefizkiste stecke. Ja, die sind alle sehr lesenswert, soweit ich das beurteilen kann. Ich glaube, ich habe da jetzt so ziemlich alles. Ja, die Vulkan-Romane habe ich noch nicht durch. Ja, die restlichen loyalen Legionen, die für Horus gesehen, leider die starken, schlagkräftigen, großen Legionen sind, die fangen an, sich mit unterschiedlichem Erfolg nach Terra durchzuschlagen, weil man halt erwartet, dass Horus da das letzte große Gefecht gegen den Imperator erzwingen will, um den Imperator im Prinzip da von seinem eigenen Thron zu stoßen und sich dann als neuer Imperator der Menschheit selbst auf den Thron zu setzen. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit verfallen allerdings die Verräterlegionen im Laufe des großen Bruderkriegs, manche mehr, manche weniger, muss man dazu sagen, immer mehr dem Einfluss des Chaos. Legionen wie die Emperor's Children werden zu einem Haufen geifernder, irrer Perverslinge sozusagen. Wordbearers sind zu sehr damit beschäftigt, Häutungsgruben für irgendwelche Rituale auszuheben. Death Guard haben teilweise ihre eigenen Ziele. Mortarion ist ein ziemlicher Schmutzpuckel. Ha, Schmutzpuckel. Und immer oh, wieder
I was a Brühlpimmel myself.
Oh Gott. So. Scheint die MP-Gitarre zu haben.
Also, wie kacke muss es sich für einen Primarchen anfühlen, eigentlich ja der absolute Antipsioniker zu sein, denkt man, um dann am Ende als zweite Wahl von Nurgle, also von Nurgle auch noch ausgewählt
zu werden. Was für eine Scheiße.
Also, Angron, richtiger Ander. Mortarion, richtiger Ander.
Mortarion sowieso.
Ja, und was
Mortarion sowieso der große Verlierer.
Was mit den World Eaters so passiert ist. Ja, also alles scheiße. Auf beiden Seiten. Aber Horus, für Horus läuft es relativ verhältnismäßig gut. Achso, die Angreifer landen im Orbit um Terra, es kommt natürlich zu Raumgefechten, bla bla bla. Der imperiale Palast, der ja kontinentüberspannend ist, wird belagert. Da denkt sich der Imperator, ein Schnippchen und teleportiere mich mit meinen beiden Lieblingssöhnen, jetzt Lieblingssöhnen,
Sanguinius. Mein Lieblingssohn und, Number 1,
Number 1, you. Meinen neuen Lieblingssöhnen, Sanguinius und und Rogel Dorn mit einem ganzen Haufen ihrer Leute auf das Flaggschiff von Horus, die Vengeful Spirit, und stelle ihn da, weil der kommt ja nicht raus aus seinem Zimmerchen und da ist er wahrscheinlich am verwundbarsten. Es kommt zu einem enorm epischen Kampf zwischen Horus und Sanguinius, der ja, jetzt. Na, dann,
wie episch der wird, das wissen wir ja erst am Gipfel der Siege of Terror.
Genau.
Vielleicht wird es auch voll scheiße.
In The Outcast Dead gibt es schon mal so leichte Teaser, wo dieser
ja, Astropath stimmt,
da
stimmt,
seine Vision hat. Also, wenn es auch nur im Ansatz recht, so geil wird, recht. Ne? Wie da.
Das wird. Also, alleine den Endkampf auf zwei Romane zu stückeln, ist schon hardcore.
Ja.
Was geht?
Da freue ich mich so sehr drauf. Das ist ja fast wie eine Dragon Ball Dragon Ball Z.
Ja.
Was die Länge von sowas ist.
So zerbröselt, so zerplatzt der Brühpimmel
nun mal. Ist so.
Da ist eben was hängen geblieben bei dir.
Da denkt man sich gerade noch.
Ja, was soll der ganze Hose heißen der Kaffee?
Der Brühpimmel ist aber schön am Dampfen. Und dick ist er auch noch. Peng.
Ja.
Nicht, dass die drüber platzt. Ich weiß ja, was passiert, wenn man sie zu lange kocht.
Und aus Hackepeter wird Kacke später.
Ja.
Ist so. Naja, Dennis, dann erzähl mal, was ging denn da am Ende?
Ja, also der, wie man ja auch schon seit einer Ewigkeit weiß, auch aus gibt ja auch diese geilen alten, das geile alte Artwork von Adrian Smith zum Beispiel oder diese geilen Dioramen und natürlich auch die Story. Also Horus kämpft gegen Sanguinius. Es wird sich ganz viel dabei beschimpft auch und böse, böse Wörter gesagt.
Kein Artwork sagt mehr Warhammer 40.000 als das.
Ist so. Und ja, auf der Höhe, auf dem Höhepunkt seiner Macht durch Chaos, Steroide aufgepumpt, ein riesiger Horus erschlägt seinen einstmals besten Freund und Bruder Sanguinius. Allerdings nicht ohne,
oder er hat ihm vorher noch in den Mund gespuckt,
habe ich gehört, vorher geschafft hat, eine Lücke in die Rüstung des Warmasters zu schlagen, was dann dem Imperator dabei hilft, in seinem Last Stand auf dem Führerdeck, ja, genau, passt ja. Der
im Führerbunker,
ja, der Vengeful Spirit Horus zu erschlagen durch diese Lücke in der Rüstung, wobei er dabei aber selber Batman vs. Bane mäßig, ach nee, das war der andere, egal, von Horus zerbrochen, erschlagen, schwerst verstümmelt wird. Horus wird komplett, also ausgelöscht. Das wird später noch, also nicht in diesem Podcast, aber hört euch die Geschichte an, erklärt, wie das passieren kann. Und der Imperator wird schwerst verwundet, geborgen und seine Reste, noch lebenden Reste, in den goldenen Thron eingesetzt.
Vor Weihnachten.
Für die, die nicht wissen, was das ist, genau. Der goldene Thron ist halt eine riesige Herz-Lungen-Dialyse-Supermaschine, die zum einen den Imperator am Leben erhält, zum anderen aber auch für das Fortbestehen des Astronomicons sorgt. Das ist so eine Art Leuchtsignal. Also,
technisch gesehen ist das der große goldene Nachthorn.
Ist so, unter anderem. Ja, der auch noch im Dunkeln leuchtet.
Wer sich da schwer was drunter vorstellen kann, also wenn man der goldene Thron hört, denkt man ja immer, das ist so ein Stuhl, wo einer drauf sitzt. Und das sagen ja auch die ganzen Artworks. Aber wer da Bock drauf hat, Legion des Imperators, ist auch auf Spotify als
Hörer. Ja,
und da wird einfach mal ein 40k-Blick in den Thronraum geworfen. Und das ist alles andere als, da sitzt ein gammeliger Typ auf dem Thron. Das ist schon ziemlich heftig.
Ja, also wir können auch davon ausgehen, dass der 40k-goldene Thron bei Weitem nicht mehr das ist, was der Thron noch bei 30k gewesen ist. Ne? Also bei 30k ist der auch...
Genau, weil um den ganzen Bums am Laufen zu halten, musste halt stetig erweitert, repariert und modifiziert werden.
Ist nicht sogar auf dem vorletzten Siege of Terror Buch, ist das nicht der goldene Thron auf dem Artwork drauf?
Ja, genau. Aber halt noch wie der Imperator
genau.
Aus, sozusagen,
da ist er noch schön. Den
Krieg gegen Horus im Warp führt.
Auf jeden Fall ein extrem episches Gebilde, was halt aber auch als so eine Art Leuchtreklame dient, die den Warp-Reisenden den Weg durch den Warp weist. Ohne das würde man halt einfach komplett verschollen sein. Lost, wie man heutzutage sagt.
Ja. Kann auch was für sich haben, Warp einfach verschollen zu sein.
Sehr, sehr, sehr schön gesagt.
Mit der Leuchte. Oder man kriegt halt total viel und alles mit.
Noch mehr Scheiße mit.
Ja.
Ja, das.
Wie geht es weiter? Also, Horus hat Sanguinius erschlagen.
Wo wir hinfliegen brauchen, wir
der Imperator erschlägt Horus, während Horus quasi den Imperator fast erschlägt. Ja, also wollen wir dieses epische Event vielleicht mal irgendwie so ein bisschen. Damit ist quasi Horus Heresy beendet, richtig?
Ja. Das ist so der definierende Moment für das, was wir gerade so bei 40k haben.
Wie wir durch die Black Legion Trilogie, die leider immer noch nicht abgeschlossen ist, aber wissen, die Sons of Horus zogen sich als allererste zurück. Die sind sofort abgehauen. Nachdem Horus tot war, sind sie todesmutig, haben sie sich in den Warp zurückgezogen und haben alle anderen Verräterlegionen im Schicksal überlassen. Was zu späterem Zeitpunkt dann im War of the Eye und zu ein bisschen Groll gegen die Sons of Horus geführt hat. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Genau, der Tod von Horus und die...
wird noch ein Thema.
Ausradierung
seiner Seele. Sind die Black Legion Romane auch bei Spotify?
Nee. Die Schade. Müsstest du lesen. Die sind richtig, richtig gut. Die sind so schön. Die habe ich, also den ersten habe ich innerhalb von 5 Tagen, glaube ich, durchgelesen, weil es so gut ist.
Ich kann auch so schlecht lesen. Nein, das nicht. Aber ich bin so langsam.
Ja, ich verstehe das. Ich habe gerade auch echt so ein richtiges Lesetief. Ich will unbedingt den dritten Siege of Terror fertig kriegen und ich krieg's einfach nicht hin, den durchzulesen. Ich lese immer so 3 Seiten.
Alles wird so gelesen in deinem Kopf.
Boah, das ist wirklich so manchmal ist das echt zerrig. Ja, aber die Horus Heresy ist beendet, die Verräterlegionen ziehen sich zurück, aber auch das Imperium ist hart geschliffen, sage ich mal. Der Imperator wird in den goldenen Thron gebettet. Man trauert um Sanguinius Tod Und so schlagen wir die Brücke zu Sanguiniala Grabowski.
Genau. Sanguinaria. Und da geht es erstmal jetzt darum, was wird gefeiert und wo wird gefeiert. Also wo ist eigentlich ganz einfach. Erstmal auf Terra, das ist ja ganz klar, aber auch zeitgleich im kompletten... Also
Moment
im
mal, Grabowski. Imperium zeitgleich?
Thema. Genau. Zeitgleich, richtig, Dennis, mein lieber Freund. Denn auch wenn halt irgendwelche Datenübermittlungen und sonst was an Nachrichten halt ganz normal teilweise Monate und noch länger brauchen, um übertragen zu werden, ist es halt eine logistische Meisterleistung, würde ich mal behaupten, dass sie das halt wirklich zeitgleich hinkriegen. Also das funktioniert. Das passt wie Arsch auf Eimer. Das geht.
Sander? Könnte in echt halt nicht funktionieren, weil sie Zeit halt auch nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Und wenn ihr alles planet, meinetwegen
Zeit hat, dann macht nicht alles kaputt. Ist, dann,
na, ich sag's dir nur.
Machen ihr alles kaputt.
Im 41. Jahr, wenn irgendwas funktioniert, das funktioniert.
Da kann man. Naja, aber da gab's zum Beispiel gerade in diesem.
Genau, das funktioniert. Sonst ist alles scheiße.
Mit überall Supersoldaten, die sich mit vollautomatischen Raketenwerfern umbringen. Aber jetzt war's zeitgleich? Nee, jetzt wird's unrealistisch.
Es wird einfach als zeitgleich definiert.
Genau, ja, genau. Also auf jeden Fall. Da wird gefeiert, um mal gerade dazu zu kommen. Und was wird gefeiert? Das ist natürlich das Opfer, was Sanguinius gebracht hat, mit seinem Tod, beziehungsweise, also ja, er hat sich ja selber aufgeopfert, damit der Imperator den letzten Schlag setzen kann gegen Horus, sei mal. Und ja, diese Aufopferung, auch da kommt wieder dieses Messias-Ding so ganz dezent irgendwie zum Vorschein. Das wird dann natürlich, ganz groß zelebriert, ne? Im ganzen Imperium, wie eben schon gesagt. Und zum Ablauf sei so viel gesagt: Es kommen Pilger aus dem gesamten Imperium, die gehen halt auf Pilgerfahrt durch das Imperium bis zum ewigen Tor auf Terra, wo dann der Höhepunkt der Feierlichkeiten die Riten sind, die da abgehalten werden zu Sanguinius Opfer, was er halt erbracht hat. Und das ist einfach
Feliz Navidad.
Ja, es ist halt hart. Es ist eine Zeit des religiösen Eifers und
die Familien finden zusammen.
Hunde und Katzen leben miteinander. Massenhysterie.
Massenhysterie.
Es ist der Wahnsinn. Die Pilger sind total aufgepeitscht, nicht nur zuletzt, weil sie
sich Pilger, gegenseitig die werden permanent gepeitscht. Genau.
Aber nochmal zu diesem zeitlichen Ding im Imperium. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Es gibt ja diesen Regimental Standard von Games Workshop, der großartig übrigens, da wird immer aus Sicht der imperialen Armee sozusagen Nachrichten im Imperium verbreitet. Und da wird auch darauf hingewiesen, dass das nicht unbedingt wirklich zeitgleich
ist,
im ganzen zeitgleich. Imperium. Aber davon soll man sich nicht beirren lassen.
Ja, gut.
Ja, ich einfach nur mal so am Rande. Also es ist offiziell zeitgleich, aber das ist ja gar nicht
möglich. Nee, das ist nicht möglich, ist ja vollkommen klar, aber das ist das Ding, was halt hart zelebriert wird und ich glaube, ja, wenn da gesagt wird, ja, zeitgleich überall, heute und so weiter und so fort, natürlich,
dass das auf jeden Fall, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, es ist eine super geile Zig.
So sieht's aus halt, ne? Und wo war ich stehen geblieben? Pilger peitschen sich aus und und es werden Pilger gepeitscht den ganzen Tag von morgen bis abends. Das wird es kein Morgen geben. Das ist halt eine ganz wilde Mischung aus Gottesdienst und Karneval. Also peitschende Tänzer, ja, die gute Laune haben. Keine Ahnung.
Karneval in Rio,
genau. Und das Imperium wäre natürlich nicht das Imperium, wenn nicht jeder Festakt, egal welcher, mit irgendwelchen Militärparaden begleitet wird, natürlich. Ne? Da muss man erstmal zeigen, was für dicke Ballermänner man da hat. Und wer die fetteste Kochwurst am Start hat, oder Brühwurst.
Das ist der heutige rote Faden.
Ne, war das ja. André? Brühpimmel, ne?
Brühpimmel, genau.
Brühpimmel.
Heutige rote Faden wird präsentiert von dem heißen Kaffee in der Andi-Schoß.
Ja, diese mega Militärparade geht vom Löwentor zum Tor der Ewigkeit. Und diese Prozession wird von einem Warhound-Titan angeführt. Schon ein bisschen, also ich hätte, ja, ist schon, also mein Liebster von der Optik her auf jeden Fall. Ich finde die, find die total geil. Aber ich hätte ja irgendwie auf was Größeres getippt. Oder einfach nur, dass man...
Vielleicht vorm Eternity Gate stehen ja schon zwei, sind das Reaver? Vielleicht ist da einfach nicht mehr Platz.
Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht, ja, nee, doch, das kann natürlich sein halt so, ne? Das kann natürlich sein. Und da haben wir natürlich noch viel, viel mehr Bataillone von Skitari und die Auxilla Myrmidon und so weiter und so fort. Division des Astra Militarum und alles mögliche dabei. Panzerbrigaden, Panzerartillerie Geschichten, die da halt auffahren, aufmarschieren. Und alles natürlich schön eingerahmt von der Imperial Navy, die da irgendwelche Formationen und Kunststücke vollziehen am Himmel, dass es halt auch alles richtig schön total aussieht. Also ich glaube, ein anderes Wort würde dem nicht gerecht werden. Es wirkt einfach total.
Einfach schön.
Einfach schön.
Einfach schön.
Einfach schön.
Wir genau. Französischen Nationalfeiertag.
Bei diesem Kurzfilm The Inquisitor, da gibt's doch in das passiert doch ja. Während einer solchen.
Ja, aber da laufen ja sogar noch in
Imperial. Das kann man sich da mal schön angucken. Ja. Was ja passt, weil das ist ja die einzige Space Marine Legion, die auf Terra
ja.
Zugegen ist.
Ja.
Und ist es ein Reaver Titan oder ist das was anderes? Also auf jeden Fall auch ein fetter Titan marschiert da auch irgendwie.
Echt, ja? Es ist Rosie O'Donnell.
Fatty Dicks.
eigentlich, also an dem Tag, das auch wirklich tatsächlich auf ganz Terra ein arbeitsfreier Tag, was halt im Imperium schon krass ist. Auf allen Welten werden Glocken geläutet, sofern vorhanden, also auf allen imperialen Welten, das wird also durchgezogen. Es werden überall Opfer dargebracht, es die verschiedensten religiösen Zeremonien, also je nachdem, wie feudal oder fortschrittlich eine Welt ist, kann man sich das so vorstellen, so die einen hauen schöne bunte Steine auf den Haufen, die anderen gehen in die Kirche, was man halt so macht, je nachdem, wo man wohnt.
Ja, aber es ist auch viel mit Lichterketten und Bäume schmücken und so, das wird, glaube ich, bei Caiaphas Kane beschrieben.
Und ist doch schön. Das ja. ist besser,
als dass das wirklich auf einigen Planeten tatsächlich alles mit Lichterketten geschmückt ist und es sind komische Bräuche, wie zum Beispiel Bäume aus den Wäldern der Welt zu schlagen und sich die in seinen Hub zu stellen und
Lichter zu schmücken. Das ist schön und unschuldiger als das, was jetzt kommt, weil auf Terra werden mit Scheinwerfern riesige Säulen aus Licht in den Himmel gestellt.
Haha, History Fact.
Das haben halt als die Nazis so gemacht. Das ist also Kathedrale des Lichts, nannten die das. Das ist unglücklich. Ja, aber es ist halt so, kann man halt das zieht halt auf Weihnachten ab, falls man es noch nicht gemerkt hat. So, es gibt da halt so klare Parallelen zu unserem Weihnachtsfest oder wie wir das halt zelebrieren oder uns drauf freuen oder halt auch nicht drauf freuen, je nachdem, wie man halt drauf ist. In der Fan-Community werden die Sanguinonalien auch immer so als Weihnachtsfest genommen, wie zum Beispiel auch bei den vergleichsweise Leuten, die Warcraft oder so Blizzard-Fans, wird's halt auch Winterhauffest genannt. Also es ist so eine Parallele dazu. Wir Nerds sind halt ein bisschen komisch. Das eigentliche Fest ist aber eher so eine Mischung aus Weihnachten und Ostern. Also Ostern, das hat so ein bisschen bei uns an Stellenwert verloren, war aber eigentlich immer das wichtigere Fest, weswegen man da auch mehr freie Tage hatte, weil da ging's ja nicht um die Geburt des Heilands, sondern um das Sterben und Wiederauferstehung. So, also damit kann man das vergleichen. So, dieser Opferkult des Sanguinus und die Parallelen zum Messias, also zu Jesus Christus und das sich hingeben und damit retten der Menschheit, so, das sind halt so die Parallelen, die man da so ziehen kann. So, also so, gerade auch im Winter wurde halt immer gefeiert, so die Römer haben schon, hast du hier aufgeschrieben, Saturnalien gefeiert, also fing Mitte Dezember an bis zur Wintersonnenwende. Die verschiedenen Völker, die halt hier im nördlichen Europa, die haben da halt auch so ihr Julfestchen gefeiert oder wie man das immer schimpft oder auch immer. Also das ist schon relativ wichtig und das haben die Christen auch wieder im History-Effekt. Die Christen haben das relativ glücklich gelegt, weil die sehr geil darin waren, halt bestehende wichtige Daten zu übernehmen. Das hat was den Übergang leichter machen sollte ins Christentum. Und die Symbolkraft ist halt stark, weil das Also Zeiten verschieben sich immer so ein bisschen über von Jahr zu Jahr, aber es fällt eigentlich so immer auf den kürzesten Tag. Und das sollte immer so symbolisieren, wie dunkel die Welt ist. Und zur Ankunft von Jesus Christus sollten die Tage dann heller und leuchtender werden. Also das ist so die Parallele dazu.
Ja, sexy.
Danke.
Und so haben wir eigentlich, also es ist wirklich ein blühendes Fest im ganzen Imperium. Die Bürger auf Terra haben, glaube ich, sogar einen Tag frei im Jahr, ja, oder?
Ja. Da haben alle frei, da muss keiner mal lochen.
Ein Fest der Liebe, wo es darum geht, wie ein Bruder den anderen mit einer Keule niedergeknüppelt hat.
Ja.
Einfach Feliz so. Navidad!
Mele Kaliki Maka is the thing to say.
Ah, geil.
Also, wenn ihr thematische narrative 40k-Schlachten in Weihnachtsambiente verbringen wollt, könnt ihr das auch wirklich im Einklang der Lore so machen, indem ihr einfach Sanguiniala feiern lasst.
Denkt sehr an die Familie, schön. Schießt auf eure Brüder.
Vielleicht sollte man eine Platte aufnehmen. Auf Warhammer thematisierte Weihnachtslieder.
Oh, aber nur mit Michael Bublé.
Ey. Bubble, der Mann heißt Bubble.
Hier, Dingens, Seth MacFarlane hat ein richtig geiles Swing-Weihnachtsalbum aufgenommen.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Der ist so ein relativ guter Sänger.
Ja, ja, richtig.
Was kann der Mann nicht?
Nicht glücklich grinsen.
Sein. Ja, das stimmt. Ist der nicht sogar mit Mila Kunis verheiratet?
Nee, das war Ashton Kutcher.
Nee, das war mal, aber inzwischen...
Immer
ich werde dem mal kurz erzählen.
Er war mal mit Jennifer Lawrence zusammen und er war mal mit Emily Clarke zusammen.
Nicht. Ey, Jennifer Lawrence ist immerhin die allererste Frau, die in einem Actionfilm mitgespielt hat. Ne? Also eine Actionfilmheldin gespielt hat. Meine Fresse. Hä? Hat Jennifer Lawrence die Tage in einem Interview gesagt.
Das ist ganz komisch, wie du Sigourney Weaver aussprichst.
Ja, ja, da gibt's ein richtig gutes Meme, so ein Bild von Sigourney Weaver, die dann sagt so irgendwie so Sigourney Weaver beglückwünscht Jennifer Lawrence zu ihrer ersten Rolle als weibliche Filmheldin in einem Actionfilm so.
Ach so, ja.
Das schon. Meine Güte, Leute.
Ja, zu Sanguiniala, also gibt's übrigens, wie ich ja schon lobend erwähnt habe, den Regimental-Standard von Games Workshop, gibt's sogar Bastelbildchen, wie ihr euch einen Sanguinius-Weihnachtsengel für euren Christbaum ausdrucken und ausschneiden und basteln könnt. Wundervoll. Also Games Workshop
auch,
macht da mal wieder wundervolle Arbeit.
Das ist super. Es gibt auch auf YouTube gibt's einen richtig geilen so einen Fanfilm zum Sanguiniala-Massaker. Und diese Kurzgeschichte von den Engeln, die an den Sanguinialen da auf dem Planeten landen und das Kind freut sich so sehr. Ich sag jetzt noch nicht, was passiert, aber es gibt einen Plot-Twist. Mal googeln.
Ja,
oder ich guck mal, dass wir den Link noch irgendwo vielleicht einfach mit in die Show Notes packen oder
das,
in die Beschreibung.
Das war, glaube ich, von Dings, von Lawhammer, ne? Die hatten mal so eine Sanguinialer Geschichtenausschreibung. Ja, auch sehr, sehr sehenswert. Ich packe das mal in die Shownotes, hier auch mit dem Spirit of Sanguiniala. Das ist dieses Massaker, so ein Animationsfilm, der auch sehr, sehr gut gemacht ist. Packe ich mal in die Shownotes. Ich habe auch von Games Workshop schon den Regimental Standard drin, hier mit den Bastelbildchen. Genau.
Ah, könnte ich eigentlich noch? Weihnachtsbaum steht ja schon. Ich meine, ich habe meinen ich habe mein World Eaters Logo aus Bügelperlen am Weihnachtsbaum hängen. Dann könnte ich ja auch noch.
Geil.
Dann könnte ich ja auch noch. Ja. Drucke ich morgen mal aus.
Ja. Genau. Also gibt's wunderschöne Sachen. Ist auch wirklich nur ganz kleiner Teil der Lore. Es gibt da nicht viel Infos zu. Wie gesagt, das letzte Mal, wo ich aufgehört habe, war halt bei irgendeinem Caiaphas Cain Roman, wo er das erwähnt hat mit Paraden und vielen Lichterketten und Bäume, die geschmückt werden. Da kam das zurück in mein Gedächtnis. Wollte die Folge eigentlich schon letztes Jahr machen, aber gut, dass ich nicht gemacht habe. So ist das doch alles viel runder. Nice. Ja, danke,
Dennis, da hatten wir auch noch nicht die Skript. Ganzen Caiaphas Cain Dinger durch.
Genau, da kommen wir nämlich auch. Ne? Genau, also Regimental Standard von GW kann ich total empfehlen. Das geht zurück bis Februar 2016. Also das sind einige Artikel. Das ist echt witzig, weil sich das immer so bezieht, als wäre das so eine Art Feldzeitung für den imperialen Soldaten. Ist total super. The Required Weekly Reading for the Modern Guardsman nennt sich das auch. Genau, fantastisch.
Ist ja auch ein schönes Wortspiel noch, ne? Regimental Standard, ne? Die Standarte und halt der Standard. Gutes
Name. Genau, und das, das Logo davon ist auch so eine kardianische Standarte.
Sehr und halt auch Brühpimmel ab.
Ja, oder Brühpimmel, genau. Wenn es wieder die Brühpimmel aus der Gulaschkanone gibt. gute Zeiten auf Armageddon, wer erinnert sich nicht gerne zurück? Ja, meine Güte. Wollen wir zur Playlist kommen?
Man kommt nach Hause und hat richtig Hunger auf Brühpimmel.
Klar. Ich glaube, Brühpimmel wird das nächste große T-Shirt-Slogan. Häutungsgrube, Verdauungstümpel und Brühpimmel.
Brühpimmel und Artilleriefeuer auf der Rückseite.
Ja, Artilleriefeuer unten rum.
Super Meme übrigens. Wer auch immer das gebaut hat, das Meme fand ich super.
Oh, das war sehr gut. Ich musste sehr lachen, ja.
Es ist generell geil, wie viele Memes es jetzt schon gibt über unseren Podcast.
Ich lieb's einfach. Es ist einfach jedes Mal, also die Memes machen mir wirklich so viel Spaß. Und das ist, glaube ich, immer Warpstone Gourmet. Das ist immer der gleiche Typ. Guybrush auf Instagram. Und den haben wir, glaube ich, über unseren Discord kennengelernt. Und der macht einfach immer die Memes und die sind einfach wahnsinnig witzig. Also ich freue mich da jedes Mal wieder drüber. Wie gesagt, ich glaube, das hat hier jetzt alle erhellt, die ein bisschen genervt von Tau-Content waren. Und wir werden auch die nächsten Folgen uns was einfallen lassen, damit ihr nicht komplett verschwindet. Aber es kommen auch wieder Tau, seid gefasst.
Freut euch drauf.
Wollen wir zur Playlist?
Gerne.
Ich hatte da eine kleine Idee.
Dann hau raus.
Euer größter Hass-Weihnachtssong und euer Lieblings-Weihnachtssong.
Okay. Ah, okay, ich dachte, ich wollte ja irgendwas Folgenbezogenes jetzt. Also, okay. Also.
Soll ich anfangen? Das
ist ja wohl folgenbezogen.
Also, mein größter Hass-Weihnachtssong ist Mariah Carey. Mit dem Weihnachtsgelöt ist. Das fuckt mich immer ab. Es ist nicht Graham, es ist Mariah Carey.
Ich liebe es auch. Das wäre jetzt mein Top-Weihnachtssong. All I Want for Christmas is You. Packen wir mit drauf. Ja. Nehmen wir aber alle Ende Januar wieder runter, damit unsere Playlist nicht so saisonal wird.
Damit diese wahnsinnig tolle Playlist nicht versaut wird.
Mein liebster Weihnachtssong kommt halt auch wieder mit einem History-Fact. Das ist Bing Crosby mit White Christmas. Und das lief nämlich als Code im Radio in Vietnam das war ein Code für die ganzen US-staatlichen Einheiten und Berater und sowas, sich jetzt ganz schnell aus dem Land zu verpissen, weil man halt sich jetzt zurückzieht von einem Tag auf den anderen. Also es lief im Radio und haben alle panisch angefangen, Koffer zu packen.
Ihr kennt's nicht. Ja. Dennis?
Mein Lieblingsweihnachtslied ist, wie ich vorhin schon angestimmt habe, Melikalikimaka. Nehmen wir die Seth MacFarlane-Version, die ist wirklich gut und hat ein tolles Intro. Mein absolutes Hass-Weihnachtslied ist von allen Band-Aids, die es gibt, ist Band-Aid 30 mit den Toten Hosen. Free the World. Das ist einfach unerträglich.
So, die schlimmsten Songs der Welt waren alle von den Toten Hosen, richtig?
Richtig. Auf jeden Fall ein großer Teil davon. Und dem Wendler. Egal.
Wo ist der Unterschied?
Der tote Wendler.
Ja, hier Band Aid Teil 2. Wir lassen das einfach mal weg mit den Toten Hosen. Das muss
ja. Also ist egal, sind alle schrecklich. Bob Geldof, davon Bob Geldof kommt, ist furchtbar. Da gibt's dieses wirklich eine, wo furchtbar. Auch, wie heißt der, Bruce Springsteen mitmacht und der
sein Gesichtsausdruck. Bob Dylan, so komplett lost.
Ja, Bob Dylan, genau. Bob Dylan einfach nur denkt, so was tue ich.
Komplett angepissen.
Ja. Komplette Vollscheiße, echt. Ja, ich habe tatsächlich, ich finde Weihnachtssongs eigentlich alle gut. ich habe einen Top-Weihnachtssong. Also das ist auf jeden Fall, wer kennt ihn nicht? Von Chris Rea, Driving Home for Christmas. Wirklich, ohne Scheiß. Ich fand's immer richtig geil, nach Hause zu fahren. Ne, es ist kalt, vielleicht hat es sogar geschneit. Man fährt abends alleine im Auto und hört im Radio Driving Home for Christmas.
Oder 7 Stunden im Zug.
Ganz große Gefühle. Ich liebe auch schöne Kindheitserinnerungen. Weihnachtssong. Ja, ich verbinde damit einfach wahnsinnig viel. Das meine ich auch komplett ernst gerade. Ja, Driving Home for Christmas von Chris Rea finde ich richtig, richtig gut, weil mich das immer daran erinnert, wie man irgendwie zu seinem Elternhaus zurückfährt und führt eigentlich so ein völlig anderes Leben inzwischen, aber irgendwie an Weihnachten ist es doch, obwohl ich ein sehr unreligiöser, fast antireligiöser Mensch bin, muss ich sagen, dass Weihnachten doch irgendwie einverbindet mit der Familie und das ist doch auch irgendwie was Schönes, ne? Also wenn man, klar, wenn man eine Scheißfamilie hat, sollte man mit denen auf jeden Fall brechen und bloß weg mit toxischen Personen. Aber wenn einen irgendwas mit seinem Elternhaus verbindet oder mit dem Rest seiner Familie, ist der Weihnachten doch
einfach eine schöne geil, Zeit, ja,
um das Ganze auch wertzuschätzen und mal innezuhalten.
Voll. Und auch Freunde, die man lange nicht gesehen hat und dann, wenn man dann wieder zusammenkommt und so weiter und so fort,
das ist und dann auch wieder, wenn man dann wieder zusammenkommt Familie und einfach auf gute Freunde von den bösen Onkels einfach mal schön schöne Flasche Korn trinkt.
Von total ernst gerade mal wieder zu totaler Vollarsch-Andy.
Und er trollt wieder auf einem Niveau, das kann nur er.
Mein absolutes Weihnachtslied auf gute Freunde von den bösen Onkels. Genau.
Ja.
Oh Gott. Das ist so Weihnachtslied, genau.
Auf die Playlist. Ja, Grabowski, was geht bei dir an Weihnachten im Radio?
Was richtig gut geht, ist von Frank Sinatra, scheiße, wie heißt das? Santa is coming to town.
Das geht dich gar nichts an.
Super. Das,
ne? Ja, doch. Finde ich einfach geil.
Santa Claus is coming to town.
Was?
Santa Claus is coming to town, ja.
Genau.
Mir klingeln die Öhrchen.
Weil einfach extrem geile Singstimme der Typ und das, also keine Ahnung, das holt mich immer wieder ab und ich finde das eigentlich gar nicht mal so scheiße,
ja,
muss ich sagen. Was ich total furchtbar finde, ist Last Christmas, nicht weil es ein scheiß Song ist oder so, das will ich gar nicht mal sagen, aber es nervt einfach nur, dass es halt ständig überall läuft und es ist furchtbar. Also jeder feiert dieses Lied oder extrem viele feiern diesen Song und das ist irgendwie so wie keine Ahnung, weiß ich nicht. Deadpool 1 kam raus, Deadpool 1 kam raus und auf einmal Leute, von denen du es halt gar nicht erwartet hättest, also ich bin ja voll der Comic-Fan, bam, 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 bam. Übrigens, das und das ist die Musik, die ich höre, bam, 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 bam. Und dir wird einfach nur dieser Soundtrack auf den Tisch geknallt und denkst dir,
du musst mal Wham hören.
Ernsthaft? Halt die Schnauze.
Und da habe ich jetzt tatsächlich zu Last Christmas, jetzt hast du mich auf meinen Hass-Weihnachtssong. Eigentlich finde ich das mehr witzig als scheiße, aber Matthias Reim hat Last Christmas auf Deutsch gecovert.
Echt?
Oh,
geil.
Alter.
Das ist richtig
also
geil,
der muss auch mit drauf. Der muss mit
mir
drauf.
Wird die Milch gerade sauer.
Hab ich gerade mit drauf gepackt, weil das ist dann mein Hass-Weihnachtssong.
Matthias Reim hat Last Christmas getötet.
Was mir so auffällt, die ganzen Songs, die bei uns gut wegkommen, sind halt vor allem so Sachen, die halt mal ganz gut in den Soundtrack zu Home Alone oder Kevin Allein zu Hause passen. Ich glaube, das hat
total das hat mein Vater gerade gesagt, dass er halt diese amerikanischen Weihnachtssongs super geil findet, weil ihn das immer an diese ganzen guten Hollywood-Filme erinnert und das ist das, was er an Weihnachten gut findet.
Ja. Also, ich habe das ich bin ja eh voll der Weihnachtself und ich trage Weihnachtskleidung und sowas, ne? Ich fahre da voll drauf ab. Und
das kleines Glöckchen an seinen Wimpern.
Ja, an meiner Brühwurst.
An seinem Zuckerstock.
Der ist auch rot-weiß gekringelt. Und
man weiß nie, ist der Dennis gerade aufgestanden oder läuten die Glocken im Michel? Das ist so. Boom, boom.
Oh mein Gott. Das auf jeden Fall zu unserer Weihnachtsfolge. Wir wünschen euch eine. Ja, bitte.
Okay, ganz kurz, wollte ich noch sagen. Hier, der Chevy Chase Hilfe ist Weihnachtszeit, beziehungsweise Schöne Bescherung. Der ist ja voll von geilen Weihnachtssongs. Ne? Also der Soundtrack,
wenn ihr den auf jeden Fall
Film noch nicht geguckt habt dieses Jahr, tut es jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit. Nichts ist so lustig und bringt einen so gut in Wallungen für die Feiertage wie dieser Film. Und der Soundtrack ist halt einfach top.
Dann natürlich Kevin allein zu Hause und kennt nicht so viele frohe Weihnachten, der ist auch zum Schießen. Wo der
wollen wir nicht nochmal schnell einen gemeinschaftlichen Mount Rushmore machen? Die fünf besten Weihnachtsfilme?
Ja, Mann.
Sehr gut.
Okay.
Grüße gehen raus an Tom und Daddy. Ne?
Stimmt, wir klauen euch jetzt eure Rubrik.
So läuft das. Also, wenn ihr mehr Mount Rushmore, wenn euch diese Rubrik im Nachgang gefallen sollte, hört euch alltagsphilosophische Weisheiten und wo sie zu hören sind an.
Liebe Grüße.
Die machen sowas, ganz oft. Der 5 beste Weihnachtsfilm, was sagt ihr? Was wäre da unser gemeinsamer Pick? Das muss jetzt ein bisschen zügig gehen, Leute.
Ich würde sagen, Frohe Weihnachten, falls ihr den nicht kennt. Aber der ist super und der ist halt auch schon aus den 80ern und spielt
welcher
in den
40ern
und 50ern. Da, wo der Vater, wo der Junge halt unbedingt sich ein Luftgewehr wünscht und der Vater
so, super.
Gewinnt so eine,
Wahnsinn.
So eine hässliche Stehlampe, die besteht einfach nur aus einem Frauenbein in einer Strumpfhose und es gibt nur Zoff, es gibt nur Stress, alle hassen sie, es ist geil, es ist herrlich, es ist sehr
nah. Der Film ist wirklich top. Ja, auf Englisch ist der A Christmas Story.
Ja.
Ja, von 1983.
Ja, der ist großartig.
Gefunden. Sehr gut. Frohe Weihnachten von 1983. Ich würde auf den 4. packen. Also wir können ja jeder einen nennen. Santa hat den 5. gemacht. Im Prinzip sind es als gleichwertige Filme. Tom und Danny, ihr merkt, wir machen das ganz schlecht, weil wir es nicht so oft machen. Ihr macht es natürlich besser. Ich würde auf den 4. packen. Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger.
Boah, geil.
Oh ja, ja, okay, kann man.
Ja, auf den 3. wer möchte?
Ich würde dann machen. Für den 3. Platz würde ich nehmen Die Geister, die ich rief.
Toll.
Boah, geil, ja.
Den finde ich wirklich richtig, richtig gut.
Ja, der ist
und, gut. Und ja, das ist auf jeden Fall, das ist so, in der Weihnachtszeit ist das ein totales Muss. So,
ja, der fehlt mir auch noch. Den habe ich die Tage noch nicht geguckt.
Dennis, was ist dein Pick für die Nummer 2?
Habe ich meinen Pulver mit Dingens schon verschossen? Mit Hilfe des Weihnachtsseher, beziehungsweise schöne Bescherung?
Nee, hau einen raus.
Dann sag ich, Weihnachtsfilm, Muppets Weihnachtsgeschichte.
Oh ja, mit Patrick Stewart als Ebenezer Scrooge.
Nein, Michael Caine.
Ah nein, ja stimmt, scheiße.
So, können Patrick wir uns gemeinsam auf Platz gut. 1... Auf dem Platz 1 einigen. Ist es Stirb langsam?
Ja, klar, ist es Stirb langsam.
War der für
mich? Was ist das für eine Frage?
War für dich nie.
Okay. Ja, also ich hab
Kevin allein gehört zu Kevin allein zu Haus.
Kevin allein zu Haus?
Stirb langsam 1 oder 2?
Oh Gott, der zweite.
Der 2 ist nicht mal ein Film.
Der zweite ist nicht so gut. Können wir uns auf eine 1 einigen? Meint ihr, wir können uns auf eine 1 einigen? Was ja auch in der Neuzeit jetzt aktueller ist denn je, einfach an Weihnachten alle 3 Herr-der-Ringe-Filme hintereinander gucken. Ist auch bei vielen Leuten Weihnachtsritual.
Ja, aber ich habe keine 12 Stunden Zeit am den Tag.
Aber es ist auch einfach kein Weihnachtsfilm. Was wollen wir auf Platz 1 machen? Kevin allein zu Haus?
Wär voll zufrieden mit. Super Soundtrack, kann man immer noch drüber lachen.
Ja.
Immer noch, also es wird
immer noch gute Lacher.
Mal gesehen, bepisst dich trotzdem.
Marv, was machst du denn?
Nicht bewegen, Harry.
Harry, ich komm rein.
Wir sind die Lasten bei dir.
Ja, und wie gesagt, Danny, Tom, wir haben eure Rubrik versaut, aber wir wünschen euch im Namen des Podcast-Teams, natürlich auch im Namen von Nico, der heute in Sauer liegt, weil er gestern Weihnachtsfeier hatte, wünschen wir euch eine besinnliche Restvorweihnachtszeit, frohe Weihnachten. Den guten Rutsch wünschen wir euch dann in der nächsten Folge. Und bleibt uns treu, hört viele Podcasts, gibt viele fantastische Podcasts, lest Bücher, lest Quellenbücher.
Pflanzt Bäume.
Ja,
damit mehr Bücher gedruckt werden können.
Versucht euch das ganze Jahr wie vernünftige Mitglieder der menschlichen Rasse zu verhalten. Wie gesagt,
probiert. Habt eine geile Zeit oder versucht es zumindest.
Seid lieb zueinander. Ganz wichtig.
Das trifft ganz gut. Bleib plüschig.
Bleib plüschig, genau. Und geschmeidig.
Ja, und happy Sanguiniala.
Den Brüh. Die Brühpeitsche zuzeln.
Ja, wie man bei uns in Schleswig-Holstein auf der Raststätte sagt, wir wünschen euch immer eine Handbreit Senf auf dem Brühpimmel.
So.
Ich möchte auf keiner Speise der Welt eine Handbreit Senf haben. Das ist ja abartig.
Ich finde das eigentlich sehr erbaulich.
Boah.
Ihr seid ein poetisches Häufchen da oben.
Wie der große Senfkeller aus dem Eimer geschöpft.
Mit Liebe gekocht. Ja.
Aus dem Vollgeschäft. Mit Liebe gesoffen.
Vom Vollgeschäft zu sich auf.
So, Freunde. Frohe Weihnachten.